Sorry, jetzt habe ich noch geschwind einen Hustenbomben um einen geschmissen. Also das ist jetzt ein bisschen hinderlich. Ich hoffe, es geht trotzdem. So, guten Morgen an die, die ich noch nicht gesehen und begrüßt habe. Ja, ich möchte heute die Predigt über das Thema Hoffnung halten und mit euch mal anschauen, was das für die Weihnachtszeit war, für unser ganzes Leben bedeutet. Also in der Weihnachtszeit, da haben wir ja so die Begriffe Frieden und Freude eher auf dem Schirm und gibt so den Spruch Friede, Freude, Eierkuchen, das gilt schon speziell für die Weihnachtszeit. Das ist aber nicht das noch, dem wir als Christen uns ausstrecken sollten. Also nicht nur, ich meine, Frieden und Freude ist natürlich eine super Sache. Aber wenn du keine Hoffnung in dir hast, dann wird es mit Frieden und Freude wahrscheinlich auch nicht allzu gut ausschauen. Hoffnung, das ist ein Wort, das oft benutzt wird. Die Liselotte hat es schon gesagt. Also es gibt verschiedene Arten von Hoffnung. Es gibt so weltliche Hoffnungen. Ich hoffe, dass das Wetter morgen besser wird, dass es nicht schneit. Ich hoffe, ich kann jetzt einen Parkplatz ergattern. Ich hoffe, dass Gott eingreift. Das ist schon wieder ein bisschen eine andere Hoffnung. Also unsere Hoffnung als Christen ist, du erwartest eine Zukunft, die besser ist als die Vergangenheit und die Gegenwart. Das ist natürlich ja im Prinzip die weltliche Hoffnung, aber unsere Hoffnung als Christen, die ist eher in die Zukunft gerichtet und nicht so sehr in die Gegenwart. Und die biblische Hoffnung, die gründet sich nicht auf Umständen, also es geht nicht darum, dass die Umstände, oder nicht in erster Linie darum, dass die Umstände besser werden, sondern die biblische Hoffnung gründet sich auf eine Person, nämlich Jesus Christus. Im Alten, ist ja doch ein wenig hinderlich. Im Alten Testament gibt es zwei hebräische Wörter für Hoffnung. Yachal, das bedeutet eher so warten auf. Und Kava, das ist gespanntes Erwarten. Das ist wie bei einer gespannten Schnur, die halt unter Spannung steht. Also so richtig unter Spannung. Beispiele gibt es in der Bibel viele, im Psalm 130, Vers 5 bis 6, vielleicht können wir das einmal an die Wand schmeißen. Da heißt es in Vers 5, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, ich warte, Yachal, auf sein erlösendes Wort. Im Vers 6 heißt es, ja, ich warte, Kava, voller Sehnsucht auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Der alttestamentliche Prophet Micha, der schreibt im Kapitel 7, also nachdem er die Verdorbenheit der Menschen also vorher beschreibt, kann er kaum dem anderen trauen, selbst in der Familie gibt es nichts mehr, was verbindet. Und im Vers 7 sagt er, drückt er seine Hoffnung so aus, doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte, Yachal, auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Also diese Überzeugung, diese Hoffnung drückt er da aus. Im Neuen Testament, da gibt es das griechische, also griechische Neue Testament, gibt es das Wort Elpis. Und es drückt halt Hoffnung aus. Und was ist der Unterschied zwischen alttestamentlicher Hoffnung und neutestamentlicher Hoffnung? zusätzlich zu Gottes zurückliegender Treue, die das Volk Israel immer wieder in seiner Geschichte erlebt hat, ist das leere Grab und der auferstandene Jesus der Grund für unsere Hoffnung. Also die lässt uns als Christen wirklich voller Hoffnung nach vorne schauen. In Hebräer 10, 23 heißt es, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und im fünften Kapitel des Römerbriefes schreibt der Paulus, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Also bis wir so weit sind, dass wir diese Hoffnung in uns haben können, dass die Voraussetzungen geschaffen sind, ist es oft ein weiter Weg. Also jeder von uns, der sich bekehrt hat, lebendige Beziehung zu Jesus hat, der weiß, wie sein Lebensweg ausgeschaut hat. Also das war ja nicht plötzlich Klick und du bist vollständig, sondern das ist eine Reise. Und ich finde, diese Weisen aus dem Morgenland, die sind ein ganz gutes Beispiel dafür, wie so eine Reise ausschauen kann. Also die haben sich, ist ja gar nicht sicher, ob das 3 waren oder 5 oder keine Ahnung, da schreibt ja die Bibel jetzt keine Zahl drüber. Auf jeden Fall kamen die irgendwo aus Fernost, wahrscheinlich aus Babylon, das waren Gelehrte, Wissenschaftler, Sterndeuter, und die haben gesehen, da geht der Stern auf und da passiert irgendwas. Und dann haben sie sich aufgemacht und sind ungefähr von Babylon, wo sie wahrscheinlich herkamen, nach Jerusalem, sind es ungefähr 800 Kilometer. Und die waren schon einige Zeit unterwegs, also unter beschwerlichsten Umständen. Wahrscheinlich gab es da auf der Reise dann Räuber und wilde Tiere und alles Mögliche, keine Ahnung. Also die waren mindestens 2 Monate unterwegs. Und die Frage ist ja, wieso haben die das gemacht? Also, na, warum nimmt man so eine Strapaze auf sich? Weil sie einfach wussten, da gibt es irgendwas, da müssen wir hin. Also, und sie haben letztendlich gesucht und gefunden. Interessant ist, dass die meisten Menschen, die damals in Bethlehem, in Jerusalem gelebt haben, wenig Notiz von der Geburt Jesu, vom größten Ereignis der Weltgeschichte Notiz genommen haben. Also die meisten Menschen haben Jesus verpasst. König Herodes, Gott sei Dank. Die führenden Leute, die Elite in Jerusalem wurden verpasst. Die Geschäftsleute und da das Volk hat kaum Notiz genommen von ihm. Also es war eher eine stille Angelegenheit. Die Weisen, die Hirten und einige wahrscheinlich, die die Botschaft gehört haben, wo die Hirten dann voller Begeisterung dann in die umliegenden Dörfer wahrscheinlich sind. Es ist aber bei uns auch so, dass wir Jesus, obwohl er genau in unserer Mitte ist, wir sagen ja jetzt, Heiliger Geist ist da, der Heilige Geist Gottes ist da. Also wir haben ja direkten Kontakt mit ihm. Und trotzdem können wir ihn auch in der Weihnachtszeit relativ leicht verpassen. Jesus hat einmal gesagt, das Reich der Himmel ist wie eine Perle, die so kostbar ist, dass wir alles, was wir haben, verkaufen werden, um sie zu bekommen. Und es scheint, als hätten die Weisen aus dem Morgenland das bereits verstanden, lang bevor Jesus dieses Gleichnis gesagt hat. Die Frage ist, geht es uns in der Weihnachtszeit vielleicht auch so, dass wir hinterher sagen, naja, jetzt ist Weihnachten vorbei und so richtig haben wir uns eigentlich nicht drauf eingelassen. Es ist ja jetzt, sind ja jetzt 4 Wochen Zeit, Advent oder Zeit gewesen, um uns auf den Geburtstag von Jesus vorzubereiten und in Gebühren zu feiern. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, jeder kennt ja diese Wunschlisten, ne? Also vor allem als Kinder oder unsere Kinder, die haben ja oft dann ellenlange Wunschlisten, Enkelkinder haben ellenlange Wunschlisten. Da habe ich mir mal die Frage gestellt, hat Jesus eigentlich auch Wunschliste? Vielleicht wünscht er sich ja auch von uns was. Also bei den meisten Menschen, wir haben ja eine dramatische Entchristianisierung in den letzten Jahren bei uns in Europa und bei uns im Land erlebt. Das ist ja, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, das ist wirklich dramatisch. Und Weihnachten gibt es ja trotzdem, Weihnachten wird ja weiterhin gefeiert. Aber ich denke, bei den meisten Menschen hat Jesus überhaupt nicht die Chance, mitzumachen oder beizusein während der Weihnachtszeit. Also wir haben uns bei unseren Enkelkindern auch überlegt, wie bringen wir ihnen, die sind fast drei und vier, wie bringen wir ihnen Weihnachten näher? Und wir freuen uns jetzt echt, dass wir jetzt so Möglichkeiten gefunden haben, neben dem ganzen weltlichen Gedöns mit Weihnachtswichteln und diesem ganzen Zeug, wirklich auch biblische Akzente zu setzen. Und das ist, denke ich, auch eine Aufgabe, die wir haben. Einfach in der Welt Licht und Salz zu sein. Und gerade an Weihnachten ist, weil sich wirklich auch mehr Menschen zumindest auf das Weihnachtsfest einlassen mit Weihnachtsbraten und Fest und Geschenken, genau da dann Akzente zu setzen und den Unterschied zu machen. Also wir kriegen heute Nachmittag mal Besuch von unseren Nachbarn. Ich bin gespannt, wie das dann so läuft. Aber ich bin voller Hoffnung. Ja, also stell dir mal vor, Weihnachtsliste für Jesus. Stell dir mal vor, man hätte eine Feier für dich geplant und einen Haufen Leute eingeladen. Alle bringen Geschenke mit und die Eingeladenen beschenken sich gegenseitig. Bloß du kriegst nichts. Wie werden das? So geht's. So muss es Jesus gehen, ne? In dieser Situation. Also jeder wird beschenkt, außer ihm. Was gibt man denn einem Gott, der eigentlich alles hat? Man wird es nicht glauben, aber es gibt Dinge, die hat er nicht. Die besitzt er nicht, bevor ich sie ihm nicht gebe. Gib Jesus dein Vertrauen. Also Glauben, das wissen wir alle, ist eine freiwillige Angelegenheit. Keiner hat uns gezwungen zu glauben, uns umzukehren und Gott nachzufolgen. Also Jesus hat dein Vertrauen erst, wenn du es ihm gibst. Dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, setze Jesus in deinem Leben an die erste Stelle. Und Weihnachten bedeutet es halt, es ist nicht Priorität, ob alles perfekt ist, ob das Haus perfekt geschmückt ist, ob da die Weihnachtsgans perfekt zubereitet ist. Also wenn irgendwie jemand oder irgendwas in deinem Leben die erste Stelle hat, dann ist es letztendlich ein Götze. Ne? Das muss man so klar und deutlich sehen. Gib Jesus dein Herz. Dein Herz ist das, was du liebst, was du schätzt und was dir am wichtigsten ist. Also hat Jesus in allen Situationen deines Lebens, meines Lebens Priorität. Und wenn es nicht so ist, dann haben wir Veränderungspotenzial. In Lukas 12, 34 hat Jesus gesagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also das hat was mit Prioritäten und Herz zu tun, direkt. Also es ist der direkte Zusammenhang. Und bei den Weisen aus dem Morgenland war es ja auch nicht so, dass die Jesus die Reste gegeben haben, die sie übrig gehabt haben von ihrer Reise, sondern die haben, wie sie losgingen, haben sie Schätze, also wirklich kostbare Sachen eingepackt und haben gewusst, das ist dem König, dem neuen König, dem Herrn, dem Sohn Gottes, das ist es wert. Gold, Weihrauch und Myrrhe, also in Matthäus 2,11 steht, sie fielen nieder und huldigten ihm. Sie holten ihre Geschenke hervor und gaben ihm Schätze von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also wenn du Jesus dein Vertrauen, dein Herz und schenkst und ihn an erste Stelle setzt, dann sind es die wertvollsten Geschenke, die du ihm geben kannst. Also wünschen wir Jesus dieses Jahr herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ganz bewusst und voller Freude. Gib ihm mein Bestes. Und genau aus einer solchen Beziehung, deswegen komme ich da drauf oder gehe ich da drauf ein, aus einer solchen Beziehung wächst Hoffnung. Nicht aus dem vollen Bauch und den schönen Geschenken, sondern aus der Beziehung zu ihm. Ja, und wie sieht es denn ganz praktisch aus mit den Geschenken für Jesus, habe ich mir dann überlegt. Ja, es ist immer so ein bisschen theoretisieren, ist ganz nett, aber wenn man keinen Bezug zu seinem Leben hat, ist immer ein bisschen schwierig. Also jeder von uns, denke ich, kennt die Weihnachtsgeschichte. Als der Sohn Gottes in die Welt kam, gab es dennoch keinen Platz für ihn. Das war das erste Dilemma. Gut, da war Jesus noch nicht geboren, also war kurz davor, aber in Lukas 2,7 steht, sie, Maria, brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Also der Sohn Gottes ist angekommen und die Seinen nahmen ihn nicht auf, steht an anderer Stelle. Also der Gastwirt in Bethlehem, der hätte echt einen riesen Segen ernten können, denke ich, wenn er gesagt hätte, ich räume ein Zimmer leer, ich setze jemand anders in den Stall da draußen und ihr könnt da übernachten. Ne? Ich denke, das wäre für ihn, also nicht nur geschäftlich, er hätte ein riesen Schild aufhängen können, hier wurde der Sohn Gottes geboren, stellt euch das einmal vor, was das für Werbung gewesen wäre. Aber wir sollten nicht so streng mit ihm sein, denn ganz ehrlich, uns geht es oft genauso, dass wir beschäftigt sind, dass wir in uns drin sagen, oh Herr, ich habe jetzt anderes zu tun, das ist jetzt, ich habe jetzt doch keine Zeit dafür, um jetzt einmal mit dir Gemeinschaft zu haben. Also wir versäumen es schon manchmal, häufig, oft, ihm den Stellenwert in unserem Leben zu geben, den er eigentlich haben sollte. Oft geht es um Termine, um Hektik und eigentlich ist die Bedeutsamkeit, wenn wir ehrlich sind, im Vergleich zur Beziehung, die Ewigkeitswert, also Beziehung zu Jesus, die Ewigkeitswert hat, eigentlich ziemlich verblasst, ne? Wenn wir ehrlich sind. Also wenn wir uns jetzt auf die Zielgerade von Weihnachten begeben, das ist jetzt Liesel hat es gesagt, dritter Advent, es dauert nicht mehr lang. Stellen wir uns die Frage, habe ich genügend Platz für Jesus in meinem Gasthaus frei? Ist da genug Zimmer frei, genug Raum? Stichwort an erste Stelle setzen. Es gibt da die Möglichkeit, Jesus zu übertönen. Also ihr kennt die Geschichte von der Martha und der Maria, als Jesus bei ihnen zu Gast war. Und da gab es ja die zwei ganz unterschiedlichen Prioritäten. Ne? Die Martha, die hat gewuselt und hat die Gäste bewirtet und hat sich Sorgen gemacht, dass alles perfekt ist. Und die Maria setzt sich hin zu Jesu Füßen, heißt es in der Bibel, und hört ihm zu. Will Gemeinschaft. Das ist ihr wichtiger als der perfekte Rahmen. Und dann hat sich die Martha auch noch geärgert über ihre Schwester. Das ist dann quasi das Beziehungsproblem. Ne? Wenn der andere sich nicht so verhält, wie ich mir das vorstelle, wie ich das gern hätte, dann gibt es auch noch Ärger. Und Jesus hat zu ihr gesagt, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Ja, und so wird es uns auch gehen, wenn unser Leben vorbei ist und zählt wirklich nur eines. Haben wir eine Beziehung aufgebaut zu Jesus? Haben wir genug Zeit mit ihm verbracht? Das wird die Frage sein am Ende. Die zusätzlichen Weihnachtsgeschenke, die wir vielleicht von den vielen Überstunden im Büro finanziert haben, oder die ganze Zeit, die bei den Vorbereitungen für Weihnachten zum Beispiel draufgegangen sind, ne? Dass wir uns da so viel Sorgen machen, die werden da keine Rolle mehr spielen. Das ist passé, da erinnert sich niemand mehr dran. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht genießen dürfen. Wir sollen das durchaus locker nehmen, aber die Prioritäten richtig setzen. Also wir können unser Häuser festlich schmücken und wir können auch leckeres Essen auftischen. Aber es ist wirklich eine Sache der Prioritäten. Das möchte ich uns einfach mitgeben. Ich gehe mal nur mal kurz auf den Sinn von Weihnachten ein. Jetzt haben wir viel gehört über die Umstände, wo wir drinstecken und was wir verändern sollten und können. Also um den Sinn, um den wahren Sinn von Weihnachten zu finden, müssen wir über die Krippe, die Hirten und die Weisen rausschauen. Also Jesus hat ganz klar gesagt, er ist ja nicht auf die Welt gekommen, damit ja quasi Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, damit er die Hirten erfreuen kann und die Weisen ihr Geschenke abgeben können, sondern es gibt ja einen tieferen Sinn von Weihnachten. Also in Lukas 19,10 ist er in einem kurzen Satz ausgedrückt, dieser Sinn, der Sohn des Menschen kam, um verlorene Menschen zu finden und zu retten. Also Jesus kam, weil wir Menschen, weil alle ohne ihn verloren sind. Geistlich verloren zu sein bedeutet, dass man von Gott getrennt, dass wir abgekoppelt sind und dass unser Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also egal wie viel Macht, wie viel Reichtum oder wie viel Ruhm jemand besitzt, ist alles aus dem Blickwinkel alles unwichtig. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns war und ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn auf die Erde sandte, um uns zu suchen und zu retten. Und das ist der Grund zum Feiern und das ist der Grund da, warum wir wirklich voller Hoffnung sein können. Also diese biblische Hoffnung, die ist entstanden und von der können wir leben, weil Gott uns liebt und weil er eine Lösung aus unserem Dilemma geschaffen hat. Ja, an Weihnachten geht es um gute Nachrichten. Das ist das Kernthema von Weihnachten. Das ist das Kernthema vor Ostern, die Vorbereitung oder die Voraussetzung für Ostern. Also wenn Jesus nicht geboren worden wäre, dann wäre Ostern auch nicht möglich. Es ist nicht die gute Nachricht von besonderen Geschenken, es ist nicht die gute Nachricht von super Festessen, es ist nicht einmal die gute Nachricht davon, dass man Zeit mit Freunden und Familie verbringt, sondern es geht um die gute Nachricht von Gottes Liebe. Und wenn wir das als Christen verstanden haben, dann denke ich, werden wir auch mehr Salz und Licht sein können. Weil ja diese Hoffnung, die in uns ist, Salz und Licht ist an sich. Also wir sollen, in Johannes 3,16 heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieses ewige Leben, das bedeutet alles, was Gott uns mitgegeben hat. Da ist drin diese Gaben, die uns der Heilige Geist in uns bewirkt. Glaube, Friede, Freude, Zuversicht, Hoffnung. Und wir sollten dieses Weihnachten wirklich das wichtigste Geschenk aufmachen, das wir bekommen haben. Das ist ja schon da. Es ist ja nicht, dass wir das irgendwo suchen müssen, sondern wir müssen es eigentlich bloß öffnen. Also eine neue oder erneuerte Beziehung, wenn das für dich relevant ist. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es dir geht. Kann ja sein, dass du voller Freude, Friede, Hoffnung bist, dass du prall gefüllt bist und dass du überhaupt keinen Bedarf hast, da irgendwas dran zu drehen. Kann ja auch sein, ne? Also wem so geht, der hat jetzt einfach zugehört oder hat weggehört, keine Ahnung. Aber das ist der Punkt, eine neue oder erneuerte Beziehung sollten wir gerade zu Weihnachten anstreben, sollten wir uns wünschen, sollten wir uns auf den Weg machen, so wie sich die Weisen aus dem Morgenland auf den Weg gemacht haben. Und selbst für uns Christen, die wir vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre mit dem Herrn gehen, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns neu aufmachen. Dass wir diese Reise immer wieder antreten und sagen, Herr, ich will dich suchen, ich brauche dich. Und gerade an Weihnachten ist eine Gelegenheit. Und genau das und nur das gibt uns diese Hoffnung, von der wir gehört haben jetzt. Amen.